El Congreso Nacional de Honduras aprobó reformar el artículo
Der nationale Kongress in Honduras hat eine Reform des Artikel 67 bestätigt, die das ohnehin schon bestehende Abtreibungsverbot verschärfen soll. Und vor allem würde sie eine Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen durch zukünftige Regierungen verbieten. Und infolge dieser Ereignisse hat es am vorletzten Montag, den 25. Januar, Proteste gegeben, vor allem in der Hauptstadt von Honduras, Tegucigalpa. Proteste, die von verschiedenen Gruppen organisiert wurden, die natürlich für den legalen und sicheren Schwangerschaftsabbruch sind. Du, Nisa, bist Aktivistin und Mitglied bei der Gruppe Somos Muchas. Wir sind viele, die sich für die Freiheit und das Leben von Frauen einsetzt. Kannst du uns erzählen, wer hinter der Gruppe Somos Muchas steht, wofür ihr kämpft und wie du den vorletzten Montag in Tegucigalpa erlebt hast?
Soy integrante desde el inicio de esta plataforma nacional Somos Muchas, que se organizó en 2016.
Ja, ich bin von Anfang an bei der Plattform Somos Muchas, wir sind viele, dabei gewesen. Die Plattform entstand im Jahr 2016, als die Regierung eine Änderung im Strafgesetz vornahm. Jede Form von Abtreibung ist seit 1983 verboten. Damals dachten wir, dass ein neues Strafgesetz die beste Art und Weise sei, um auf einer legislativen Ebene wirksam zu sein. Ein Jahr lang haben wir hart gearbeitet und vieles darüber gelernt, wie man das Thema auf spiritueller, menschenrechtlicher, juristischer, wissenschaftlicher und politischer Ebene angehen kann. Und so haben wir es geschafft, dass im Jahr 2017 zum ersten Mal das Parlament über die Möglichkeit diskutierte, Abtreibungen zu legalisieren. Und zum ersten Mal sprachen sich Abgeordnete öffentlich für Abtreibungen aus und stimmten für deren Legalisierung. Damals reichten die Stimmen nicht aus. Aber uns wurde bewusst, dass dies ein Wendepunkt gewesen war und dass das Ganze der Anfang eines Prozesses war, der nicht mit der Abstimmung im Jahr 2017 enden würde. Somos Muchas, wir sind viele und wir machten weiter und seitdem konzentrieren wir uns mehr auf unsere Bewegung, also nach innen und weniger auf die öffentliche Wirksamkeit nach außen. Wir legen mehr Wert auf die Arbeit unter Genossinnen, in den Gemeinschaften, in den Schulen, in den Universitäten und so haben wir eine neue, andere Kraft entdeckt, die sich aus dem geteilten Kampf nährt und auch in einer gemeinsamen Farbe wie dem Grün in unseren grünen Halstüchern zum Ausdruck kommt. Dank der argentinischen Pro-Abtreibungsbewegung, die auch als grüne Flut bezeichnet wird. Im Jahr 2018 fand dann das erste Treffen über das Recht auf Selbstbestimmung statt, mit Frauen, die zwischen 3 und 83 Jahre alt waren. Im Jahr 2019 haben wir dann ein zweites Treffen organisiert, in einem kollektiveren Prozess mit mehr als 800 anwesenden Frauen und fast 30 Workshops. Letztere fanden am 28. September statt, dem Tag des legalen, sicheren und kostenfreien Schwangerschaftsabbruchs. So konnten wir die Diskussionen sowohl innerhalb der Bewegung als auch in der Bevölkerung verfolgen. Ende letzten Jahres, als wir uns noch von den Auswirkungen der Pandemie erholten und von den dramatischen Folgen der Hurricanes im November, da war es wirklich eine große, unangenehme und tragische Überraschung, dass ein Gesetzentwurf zur Kriminalisierung von Abtreibungen vorgestellt werden sollte. Und das, obwohl Abtreibungen längst eine Straftat ist in Honduras. Es ist eine Straftat, selbst wenn das Leben der Schwangeren gefährdet ist oder wenn die Schwangerschaft Folgen einer Vergewaltigung ist. Abtreibung ist bereits verboten. Der Gesetzvorschlag hat uns nochmal den Frauenhass vor Augen geführt und die Abwertung des Lebens von Frauen und Mädchen. Deswegen fand am 25. Januar, am Tag der honduranischen Frau, diese Demonstration statt. An diesem Tag begann außerdem die zweite Legislaturperiode und somit die Möglichkeit für die Regierung, diesen Gesetzesentwurf zu verabschieden.
Por eso la manifestación el 25 de enero pasado, porque además era el Día de la Mujer Hondureña y era el día que iniciaba el segundo ciclo legislativo, a partir del cual el Congreso podía ratificar este proyecto de ley.
Du hast ja nun am Ende schon erwähnt, dass Schwangerschaftsabbrüche in Honduras bereits verboten sind. Deshalb würde mich interessieren, was das Interesse ist hinter der geplanten Gesetzesänderung und wie du dir diese konservativen und noch restriktiveren Vorhaben im Kongress erklärst vor dem Hintergrund dieser Gesetzeslage, die Schwangerschaftsabbrüche bereits verbietet. Vielleicht kannst du uns in dem Zuge auch einen kleinen Einblick geben in das politische Klima in Honduras unter der Regierung von Präsident Juan Orlando Hernández und seiner Nationalen Partei von Honduras. Also wie sind die Kräfteverhältnisse und eventuell auch, welche Rolle spielt denn die katholische Kirche innerhalb des Kongresses?
Honduras tuvo un golpe de Estado en 2009 y a partir de ahí se fracturó el Estado de Derecho, se fracturó la democracia. A partir de ese momento se instala el Partido Nacional, un partido sumamente conservador en el gobierno, en elecciones altamente cuestionadas y con fuertes acusaciones de fraude.
Honduras erlebte einen Staatsputsch im Jahr 2009 und das hat den Rechtsstaat und die Demokratie stark erschüttert. In diesem Jahr kam die Partido Nacional, eine extrem konservative Partei, durch dubiose Wahlen an die Macht. Wahlen, die stark angezweifelt wurden und starken Betrugsvorwürfen ausgesetzt waren. Sogar eine Delegation der EU bezweifelte offenkundig die Gültigkeit dieser Wahlen. Trotzdem entschied diese Partei und ihr Präsident Juan Orlando Hernández, die Verfassung der Republik als verfassungswidrig zu deklarieren, gerade weil laut der Verfassung die Wahlen als illegal hätten gelten müssen. Er wollte aber erneut gewählt werden. Das ist ein typisches Vorgehen in Diktaturen, dass sie die Gesetze zu ihren Gunsten verändern, um weiter an der Macht zu bleiben. Und das haben sie getan. Stellt euch vor, wie absurd es ist, die Verfassung selbst als verfassungswidrig zu deklarieren. So ist nun also Juan Orlando Hernández auf illegitime Weise zum zweiten Mal Präsident von Honduras. Und nicht nur das, die Staatsanwaltschaft der USA ermittelt zurzeit gegen Parteimitglieder und andere Abgeordnete oder ehemalige Abgeordnete aus Hernández Reihen, einschließlich seines Bruders wegen schwerwiegendem Drogenhandel. Diese Regierung hat offen gezeigt, dass sie nicht am Wohlergehen ihrer Bevölkerung interessiert ist. Und sie instrumentalisieren Akteure, Argumente und sogar die Religion für die eigenen politischen Interessen und als Rechtfertigung, um selbst an der Macht zu bleiben. Was wir auch gesehen haben. Es gibt Vereinbarungen zwischen Vertretern der katholischen und evangelischen Kirche und den konservativen Parteien. Dadurch machen sie gemeinsame Sache und können so beide am Hebel der Macht bleiben. Ein Abgeordneter erklärte, dass dieses Vorhaben des Gesetzesentwurfs zur Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen die politische regionale Reaktion, also möglicherweise müssen wir mit ähnlichen Reaktionen anderen zentralamerikanischen Ländern rechnen, auf die Legalisierung von Abtreibungen in Argentinien im Dezember 2020 war. Sprich, eine Reaktion auf die Veränderungen im sozialen Gefüge und im kollektiven Bewusstsein, im Fortschrittsprozess der Menschen und mit mehr Rechten ausgestattet. Außerdem handelt es sich um einen Versuch, die Macht einer künftigen konstituierenden Vollversammlung widerrechtlich an sich zu reißen. Es ist ein Angriff auf die Demokratie, auf alle Frauen und Mädchen und gebärfähige Körper. Aber die Zukunft lässt sich nicht aufhalten und deshalb werden diese Kräfte scheitern.
A los cambios que se están viendo en el avance de derechos, sin darse cuenta y queriendo incluso usurpar el poder de una futura Asamblea Nacional Constituyente. Esto es un ataque a la democracia, un ataque a las niñas, mujeres y cuerpos gestantes, pero en realidad no se puede prohibir el futuro. Y ahí es donde fallan estos sectores.
Ich stelle mir das so vor, dass eine Gesetzesänderung wie diese in einem Land, das ja bereits stark leidet unter den Auswirkungen der Pandemie, so wie du es vorhin auch bereits erwähnt hast, vor allem Auswirkungen auf die Wirtschaft und auch auf die Gesundheit der Bevölkerung und dass so ein Gesetzesentwurf jetzt gerade wahrscheinlich noch viel gravierendere Konsequenzen haben würde für die Frauen in Honduras. Mich würde deshalb interessieren, wie sich die Situation Situation von Frauen in Honduras seit der Pandemie verändert hat, einerseits mit Blick auf sexualisierte Gewalt und andererseits aber auch mit Blick auf einen möglichen Anstieg der Armut und geschlechtsspezifischer Ungleichheit.
Sin duda, finalizar el año anterior marcado por la pandemia en un país que ya era altamente desigual y en el que 7 de cada 10 personas en Honduras viven en pobreza o miseria, te deja una realidad devastadora.
Ganz ohne Zweifel. Honduras war bereits vor der Pandemie von extremen Ungleichheiten und einer sehr hohen Armutsquote gekennzeichnet. 7 von 10 Menschen leben in extremer Armut oder Elend. Durch die Pandemie ist die Lage nun verheerend. In diesem Land wird nicht einmal die Bildung staatlich gewährleistet. Im Gesundheitswesen wird massiv privatisiert. Vor ein paar Jahren war der Unmut extrem groß, als wir festgestellt haben, wie tief die aktuell regierende Partido Nacional in die Korruptionsskandale verwickelt war, dass sie das öffentliche Gesundheitswesen zerstört haben. Die meisten Menschen in Honduras haben keine Arbeit. Sie leben in einem Land, in dem die Gewalt überall Überhand nimmt, das keine Zukunftsperspektiven bietet. Grundlegende sexuelle und reproduktive Rechte existieren praktisch nicht und Verhütungsmittel sind nicht verfügbar. Und die Pille danach existiert eigentlich gar nicht, da sie vor 11 Jahren im Zuge des Staatsputsches verboten wurde. Die Lage der Frauen ist schlechter, hoffnungsloser und tragisch. Sie ist beklemmend und beängstigend. Deswegen ist es auch kein Zufall, dass eine Woche nach der Veröffentlichung dieses Gesetzesvorschlages die erste Karawane startete mit Hunderten von schwangeren Frauen, Kindern, Babys, die voller Hass sind gegenüber der Regierung und keine andere Möglichkeit mehr für sich sehen, als ihr Land zu verlassen. Sie können sich vorstellen, unter welchen verheerenden Umständen diese Menschen leben müssen. In Guatemala waren es bereits 4.000 Menschen, die inmitten einer Pandemie aus dem eigenen Land fliehen müssen. Wenn ein Land die eigene Bevölkerung vertreibt, dann braucht es keine weiteren Indikatoren mehr, um zu wissen, dass die Regierung etwas falsch macht.
Imaginen qué condiciones de vida deben de existir para que sean cientos, miles de personas. Creo que llegaron a ser más de 4.000 en Guatemala ya en que se unieron en el transcurso. 4.000 personas que deciden iniciar su año huyendo del país en medio de una pandemia, un país que expulsa a su gente, es un país que no necesita de más indicadores para saber que lo está haciendo mal.
Bueno, ahora que ya nos diste como Nun hast du uns einen sehr umfassenden Einblick gegeben in die Situation in Honduras, die ganz offensichtlich sehr dramatisch ist, nicht nur mit Blick auf die Situation von Frauen, sondern auch auf vielen anderen Ebenen. Um vielleicht nochmal einen Blick zu werfen auf ja positive Aspekte und den feministischen Kampf, von dem du ja auch Teil bist. Was sind denn da zurzeit eure zentralen Forderungen und wie schafft ihr es in dieser doch sehr komplizierten Situation, einen Kampf und Protest zu organisieren, um damit Einfluss auf die Politik zu nehmen?
A diferencia de los intereses egoístas y dañinos que promueven estas restricciones al derecho a decidir por parte de diputados y diputadas en el Congreso Nacional de Honduras, lo que mueve a las personas que luchamos, a feministas, a defensores de la tierra, a
Im Unterschied zu den egoistischen und schädlichen Interessen der Abgeordneten des Parlaments von Honduras sind wir Personen, die kämpfen, Feministinnen, VerteidigerInnen von Land und Natur, Kollektive von Jugendlichen, widerständigen KünstlerInnen, sind wir Getriebene von der Liebe und der Freude. Und das nicht auf eine egoistische Weise. Wir streben eine geteilte Freude an und kämpfen gemeinsam, um diese uns allen zu schenken. Deswegen wird die Flamme des Widerstands nie aufhören zu brennen, weil uns die Hoffnung und die Gemeinschaft antreibt. Wir sind nicht alleine und das ist in Anbetracht der Vereinsamung, in die uns diese Krise zwingt, extrem wichtig. diese Wut zu artikulieren und die Lust, das System grundlegend zu verändern, das gemeinsam mit anderen Menschen zu artikulieren. Denn würden wir allein kämpfen, dann würden wir alle zusammenbrechen. Und es ist schwer, dann ist man schnell erschöpft und kann seine Energien nirgends wieder aufladen. Das ist es auch, was wir suchen, kollektive und sichere Räume des Widerstands, in denen wir uns begegnen und Strategien entwickeln können, die auch über den legalen Rahmen hinausreichen. Gesetze zu verändern kann eine Strategie sein, aber es ist nicht die einzige. Und das ist auch das Besondere der Kämpfe in den Ländern, in denen es keinen funktionierenden Rechtsstaat gibt. Wir und andere Kollektive arbeiten zurzeit natürlich an Klagen, um gegen diese Verfassungsänderung vorzugehen. Außerdem vernetzen wir uns auf nationaler und internationaler Ebene, damit dieser Kampf ein kollektiver wird. Besonders während dieser Pandemie hat sich aber gezeigt, wie wichtig Gespräche mit anderen Frauen, Großmüttern, Tanten und Cousinen sind. Diese zwischenmenschlichen Räume sind der Nährboden unseres Kampfes.
Pero sin olvidar que la esencia de esto es el compartir la lucha y hacerla colectiva con quienes tengamos cerquita. Así que en esta época de confinamiento y pandemia creo que ha sido muy bonito ver conversaciones e interacciones con las otras mujeres de nuestras casas, con las abuelas, con las tías, con la mamá, con las primas, con las sobrinas, con las hijas y construir esos otros espacios íntimos que alimentan la lucha.
Justamente hablando de kollektivar una lucha o de
wo du gerade von der Kollektivierung von Kämpfen sprichst, beziehungsweise von der Herstellung kollektiver Räume und auch um dieses Gespräch vielleicht abzuschließen, würde mich noch zuletzt interessieren, inwiefern kooperiert ihr vielleicht auch mit der feministischen Bewegung in Argentinien, die eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen ja nun erfolgreich herbeiführen konnte. Gibt es da einen Austausch mit den argentinischen Mitstreiterinnen? Und als zweiten Teil dieser Frage vielleicht, gibt es einen inhaltlichen Aspekt, der die feministischen Bewegungen in Lateinamerika in Abgrenzung zu anderen Kontinenten eint? Also mein Eindruck dabei ist oft, dass im Gegensatz zu feministischen Bewegungen in Europa der lateinamerikanische Feminismus sehr verbunden ist mit Kämpfen um Boden und natürliche Ressourcen.
Europa, pensando también por ahí en luchas por la tierra, a veces siento que está muy conectado con las mujeres.
El movimiento feminista en América Latina compartimos que en nuestros países
die feministische Bewegung in Lateinamerika. Nun, wir teilen alle aufgrund der Tatsache, dass es in unseren Ländern keinen gesellschaftlichen Wohlstand gibt, weil unsere Communities ausgebeutet werden. Deshalb haben wir ein Konzept entwickelt, das des Cuerpo Territorio, also der Körper als Territorium, nicht wahr? Und daraus sind sehr kraftvolle Slogans und Vorstellungen entstanden. Zum Beispiel die Erkenntnis, dass Territorium, das als erstes verteidigt werden muss, ist der eigene Körper. Aber es bleibt nicht beim Körper stehen. Es gibt viele weitere Territorien, die zu verteidigen sind. Und es ist wichtig anzuerkennen und zu artikulieren, dass zum Beispiel alles, was rund um das Recht auf Abtreibung passiert, auch immer gemeinsam gedacht werden muss. Mit den Angriffen auf die indigenen Gemeinden. Es muss zusammengedacht werden mit der Beraubung der öffentlichen Bildung. Es muss zusammengedacht werden mit der Korruption in unseren Ländern und natürlich auch mit den Angriffen auf die Demokratie. Und was wir alle miteinander und auch mit den Feministinnen in Argentinien teilen, ist das Bedürfnis, Kämpfe zu artikulieren. Und dabei suchen wir auch nach gemeinsamen Punkten, an denen wir unsere Kämpfe zusammenführen können und gemeinschaftliche Räume zu kreieren, nationale Versammlungen, große Gesprächsrunden und natürlich auch in der Virtualität bleibt uns nichts anderes übrig, nicht wahr? Wir müssen schauen, wie wir auf digitalen Plattformen übereinstimmen und zusammenfinden. Und Ihre Freude ist auch unsere Freude. Ich kann kaum in Worte fassen, was es für ein Wahnsinn war, in den sozialen Medien, in Honduras, in den Chats, an dem Tag, an dem die Abtreibung in Argentinien legalisiert wurde. Es war eine grüne Explosion. Eine grüne Explosion hier bei uns, tausende Kilometer entfernt. Und das passiert ja auch auf der anderen Seite der Welt, auch wenn es verschiedene Kontinente sind. Polen ist ein anderes Land, aber der Kampf ist derselbe. Was kürzlich in Polen passierte, ist etwas, was wir ebenfalls ablehnen. Und wir haben Unterstützung erfahren, als wir die Kampagne für die Verfassungsreform lanciert haben, von so vielen Ländern über den Globus zerstreut. Es war wirklich Unterstützungsnachrichten kamen aus Deutschland, Frankreich, Mitstreiterinnen aus Kanada, Argentinien, aus der Karibik. Solidaritätsbekundungen und Unterstützung haben uns erreicht. Das ist auch etwas, was die virtuelle Kommunikation ermöglicht. Eine sofortige Nachricht, eine unmittelbare, kurze Verbindung. Und wir müssen dankbar sein, dass trotz der Pandemie und dem Lockdown, dass das, was uns verbindet, nicht das Handy, der Computer, nicht mal das Wi-Fi ist. Was uns verbindet, ist der gemeinsame Kampf. Und den geben wir nicht auf.
Lo que nos conecta es la lucha y esa no se pierde.